House of Grace, dein Podcast für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens mit Sandra von Zabienski.
Liebe Rebecca, vielen Dank, dass du heute Zeit gefunden hast. Wir sitzen hier, du in Berlin, ich in Lütjensee. Kennst du das eigentlich, Lütjensee?
Nee, ich weiß, dass das in der Nähe von Hamburg ist. In die Ecke stecke ich dich immer und ich stelle es mir immer wunderschön vor, wie du da wohnst.
Ja.
Erstmal danke für die Einladung, weil auch mein Wohnzimmer ist ganz schön und ich freue mich einfach, dass wir jetzt heute sprechen können.
Ich freue mich auch total. Also du musst wirklich mich wirklich auch mal besuchen kommen. Ich wohne so idyllisch. Heute war, ich bin heute Morgen ganz früh einkaufen gefahren und dann war hier relativ Verkehr auf der Straße von Fasanen. Also das ist so das, was bei mir so vor der Haustür rumläuft. Fasane, Reiher, ganz viele Vögel.
Das ist ja immer so meine Sehnsucht. Irgendwie, ich liebe die Stadt, ich liebe Berlin und wohne ja auch irgendwie mitten in Kreuzberg. Aber es ist immer diese Landsehnsucht, die mich immer wieder überkommt. Also ich komme gerne.
Ja, musst du unbedingt machen, dann schauen wir hier einfach aufs Feld und können weitersprechen. Ich habe heute mir überlegt, ich hatte mir erst überlegt, wie steige ich ein, weil ich habe so viele Themen, die ich eigentlich mit dir besprechen könnte, weil wir uns ja auch häufiger mal über Instagram oder WhatsApp schreiben und ich glaube, wir haben so ungefähr den ähnlichen Humor.
Ich schicke uns auf jeden Fall immer richtig gute Memes und eigentlich schicken wir uns in erster Linie ganz viel Blödsinn und das liebe ich einfach.
Ja, das liebe ich auch. Aber was ich auch an dir liebe und ich habe halt überlegt, was ist so das hervorstechende Merkmal von Rebecca, was ich mit dir total verbinde. Und das ist für mich Mut und Authentizität, also direkt zwei Sachen. Und du bist mir ja vor allen Dingen aufgefallen, also ich war ja erst nur Leserin von Fuck Lucky Go Happy, bis ich auch angefangen habe, für dich zu schreiben. Und das ist dadurch ausgelöst gewesen, weil du diesen Artikel über Sadhguru geschrieben hast. Oh, und das fand ich wahnsinnig mutig, weil das ja auch eine bezahlte Kooperation, glaube ich, war. Und du trotz alledessen gesagt hast, nein, ich kann das nicht und muss da jetzt ehrlich meine Meinung sagen. Und das fand ich total bewundernswert. War das für dich schwierig? Kannst du dazu, also für diejenigen, die den Artikel noch nicht gelesen haben, vielleicht?
Also das ist lustig, dass du das ansprichst. Also weil ich dachte gerade zuerst, als du sagtest, du möchtest gerne mit mir über Mut sprechen, dachte ich so, Mut? Und ich glaube, das ist eine Reaktion, die bei dem Thema Mut ganz oft kommt oder auch eine Reaktion, die mir oft entgegengebracht wird, wenn ich was bei anderen mutig finde, weil das andere oft gar nicht als, also mutig empfinden, was sie so machen, was ich als mutig wahrnehme. Aber in dem Fall von diesem Sadhguru-Artikel muss ich sagen, da stimmt das. Da war ich tatsächlich ein bisschen mutig. Und für die, die es nicht gelesen haben, das war, Sadhguru ist so ein indischer Meister, der in Berlin einen großen Talk gegeben hat, im Tempodrom war das, glaube ich, das ist jetzt schon eine Weile her. Und ich war da eingeladen und wir hatten auch im Vorfeld eine Kooperation ausgemacht. Ich sollte über das Event berichten und sollte danach noch ein Interview mit Sadhguru machen. Und ich dachte, ich meine, Fuck Lucky Go Happy ist werbefinanziert, aber wir achten, also oder beziehungsweise so der Idealfall ist natürlich immer, dass das was ein Thema ist, über das ich auch gerne berichten würde, ohne dass ich dafür Geld bekomme. Wenn ich dafür Geld bekomme, umso besser. Also wir berichten auch, wenn es bezahlt ist, nicht über Themen, die wir irgendwie blöd finden. Also wir müssen da schon immer richtig dahinter stehen und Bock haben, das zu machen. Naja, jedenfalls dachte ich damals so, boah, cool. Ich kann mit so einem weisen Menschen sprechen, der vielleicht irgendwie die Welt schon viel besser verstanden hat als ich. Fand das richtig interessant und kriegt dann dafür auch noch Geld. Fand es richtig gut. Und bin dann da irgendwie hin. Und ich muss auch sagen, dass ich weiß noch, es war ein Sonntag und ich war irgendwie mega fertig an dem Tag, weil ich irgendwie gearbeitet hatte und das Wochenende irgendwie auch noch einen Yoga-Workshop hatte und dann da auch noch hin bin. Und ich saß irgendwie in diesem Tempodrom und es war komisch. Also alles, was da passiert ist, und das meine ich jetzt gar nicht unbedingt die Lehren von Sadhguru, die möchte ich gar nicht direkt so kritisieren, aber dieses Event, wie das aufgezogen war, das ist war aus meiner Sicht einfach ein großer, wie sagt man, Schuss in den Ofen. Und dann wurde das da drin immer unaushaltbarer für mich.
Warum? Und dann kannst du beschreiben, warum das so unaushaltbar war?
Ich weiß auch nicht, es war so klar, dass es irgendwie nur darum geht, jetzt möglichst viel Reichweite und für diese Botschaften von dem Meister zu kriegen, so mit allen Mitteln. Das war irgendwie, Paulina Roginski war da als irgendwie auch als Co-Moderatorin oder so, die durfte aber irgendwie fast gar nichts sagen. Und es war so ein, also es war irgendwie so eine, ich kann es gar nicht genau sagen, obwohl ich mir dachte so, hä, aber wieso stellen sie denn dann Paulina auf die Bühne? Geht es nur darum, um ihre riesengroße Instagram-Reichweite, um das Event zu promoten, oder geht es darum, was die Frau zu sagen hat? Weil wenn das eigentlich darum ging, dann ist es nicht geglückt, weil sie einfach wenig sagen durfte. Und das war irgendwie, und dann gab es so ein paar Fragen aus dem Publikum, die, wo es irgendwie sehr wenig einfühlsame Antworten gab. Und das war gar nicht unbedingt so, was der Satguru erzählt hat, vielleicht aus einer philosophischen Perspektive. War das alles sicherlich richtig und wunderbar, aber ich glaube, es ist auch immer ganz gut zu gucken, zu wem spricht man und aus welcher Lebensrealität kommen die Menschen, die da sind. Und das wurde irgendwie verletzend. Und ich glaube, als es dann irgendwann anfing, um Missbrauch zu gehen, bin ich aufgestanden und gegangen.
Das fand ich auf jeden Fall, als ich das gelesen hatte. Und ich weiß ja, weil ich ja einen ähnlichen Background habe wie du oder fast den gleichen Background habe wie du, weiß ich, was es dann bedeutet zu sagen, so nee, das, ich schreibe jetzt die Wahrheit. Und ich war davon so beeindruckt, dass ich dir geschrieben habe und mich dann beworben habe.
Ja, ich weiß aber auch noch, dass ich dann heimgegangen bin und ich war irgendwie so pumped durch dieses, also durch dieses Event, und ich fand es irgendwie so krass. Und dann habe ich ja schon auch so ein, ich meine, manchmal schreibe ich dann auch Sachen oder lasse Sachen per Social Media raus, die ich dann danach vielleicht auch wieder bereue, wenn ich mich wieder beruhigt habe. Also, aber manche Sachen wie der Artikel, die mussten dann einfach raus. Und habe ich mich halt direkt hingesetzt und habe diesen Artikel geschrieben und hatte natürlich Schiss vor den Reaktionen. Und ich wollte ja auch mal niemanden verletzen, und auch dieses Team da rundherum, die waren alle total cool, und die haben das auch eingesehen und die haben auch gemerkt, dass das irgendwie nach hinten losging. Dann kam ich mir natürlich gleich wieder vor wie so ein Arsch, der sagt, so, ihr seid alle Kacke. Und aber das ist, glaube ich, sowieso was Schwieriges in der Yoga-Welt, da so eine Balance zu finden zwischen noch irgendwie seine Meinung zu haben und einen kritischen Geist zu bewahren und aber trotzdem irgendwie Mitgefühl haben, zu verstehen, dass es einfach ganz viele verschiedene Perspektiven auf diese Welt gibt und so weiter und so fort. Das kann nämlich auch schnell, kann diese yogische Denke, finde ich, auch schnell dazu führen, dass man sich gar nicht mehr traut, irgendwas zu sagen, weil es ist ja immer nur die, weiß ich nicht, die Täuschung in der Welt, der ich erliege. Und
ja, damit kannst du einfach alles zum Schweigen bringen, ne? Oder auch, wenn du sagst, es sollte sich so entwickeln, oder was möchte die Göttin dir damit sagen, und weiß ich nicht was. Und es wäre auch genau das, was ich dich fragen wollte, ob du findest, dass es so wenig Meinung gibt in der Yoga-Szene und in der spirituellen Welt, weil wir uns ja in der jetzt auch sehr viel einfach bewegen.
Ich glaube, es gibt auf der einen Seite zu viel Meinung und auf der anderen Seite zu wenig.
Kannst du das erklären?
Ja, ich finde, es gibt wenig Differenziertes, beide Seiten anzugucken. Ich mache es mal an einem Beispiel fest. Mhm. Und zwar finde ich das Beispiel so Morgenpraxis, gesundes Essen, kein Gluten, grüne Säfte. Ne? Also auf der einen Seite, was jetzt, also ich nehme jetzt bewusst was sehr Plakatives, ja.
Also auf der einen, keine Nachtschattengewächse.
Genau. Auf der einen Seite quasi dieses gesunde Leben, diese Selbstoptimierung, dieser Glaube fast sogar auch schon an das, ich ernähre mich nur so und so, dann kann man mit niemandem mehr irgendwie essen gehen, weil es irgendwie schwierig ist, ein Restaurant zu finden, und irgendwie, du musst jetzt 5 Minuten mindestens jeden Tag meditieren, um irgendwie einen klaren Geist zu bewahren, bla bla bla. Ich meine, ich glaube, die meisten, die auch deinen Podcast hier hören, wissen, wovon ich rede. Und auf der anderen Seite zum Beispiel, dann gibt's ja auch da so eine extreme Gegenbewegung, oft einfach auch von ganz klassischen Medien, wo es heißt, ja okay, erstickt doch alle an eurem grünen Saft und irgendwie, also zum Beispiel auch in Kolumnen oder sowas, so von wegen man ab irgendwie Pommes essen und so. Und das, finde ich, sind oft so Extreme. Also wo es so drum geht entweder nur, ich habe meinen Self-Love-Coach und ernähre mich vegan, gluten-free, von Licht und habe natürlich eine Morgenpraxis, die jeden Tag funktioniert. Und auf der anderen Seite gibt's dann dieses, hey, habt ihr eigentlich alle einen totalen Knall und man wird ja wohl nochmal saufen dürfen. Mhm. Und ich glaube irgendwie, dass beides richtig ist. Ja. Also, und ich glaube zum Beispiel, ich meine, ich habe selber einen, so ein 21-Tage-Programm für eine Morgenpraxis per Video gemacht und wir verkaufen das ja auch. Und ich bin tatsächlich nach wie vor von dem Inhalt von diesem Programm echt überzeugt. Ich sage aber natürlich niemanden, dass sie nie wieder Probleme haben werden, wenn sie irgendwie das machen. Ich weiß aber nun einfach mal aus eigener Erfahrung, wenn ich morgens statt irgendwie eine halbe Stunde auf Instagram abzuhängen, irgendwie schaffe, mich mal in alle Himmelsrichtungen zu strecken und vielleicht zu Dr. Alban zu tanzen, dass der Tag halt dann besser ist und dass es mir einfach viel, viel besser geht. Und ich glaube, so eine Balance zwischen Selbstfürsorge und einfach nochmal irgendwie die Füße auf dem Boden behalten und sagen so, ey, ich habe jetzt Bock auf ein Glas Wein und eine Kippe. Mhm. Also ist das genauso okay. Ich glaube, es geht nicht so sehr um so Extreme.
Und um auf die Meinung zurückzukommen, du würdest also sagen, es gibt immer so zwei extreme Lager, die dann sozusagen im Clinch miteinander sind. Ich habe sowieso manchmal den Eindruck, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde dafür, dass wir alle ja eigentlich, das Gros der Lehrenden sagt, ein Mitgefühl miteinander und den Selbstwert von sich selbst, Respekt gegenüber anderen. Ich finde, dafür gibt es ziemlich viel Streitlästereien und auch so richtig Diskussionen, wo man, wie du es auch gerade schon beschreibst, aneinander gerät in der Welt. Wie denkst du, was denkst du, wie kommt das? Oder ist das nicht dein Eindruck?
Ich finde es immer so nice, wenn ich neue Mitarbeiterinnen habe oder speziell auch, wenn wir bei Verglückiger Happy neue Praktikantinnen haben, die kommen dann oft mit so einem relativ frischen Interesse für die Yoga-Szene und so ein, aber das ist doch die Yoga-Welt, gerade in der Yoga-Welt sollte doch das so und so sein.
Und du so, welcome to life. Wow, wow, wow.
Nein, ich glaube, wir sind Menschen alle und ich glaube auch, dass so die Yoga-Welt oder Spiri-Szene vielleicht auch ein bisschen Auffangbecken ist für Menschen, die das ja eben auch brauchen. Ne? Mhm. Also das sind überhaupt nicht bessere Menschen. Wir haben businessmäßig genau die gleichen Probleme. Ich liebe es ja, wenn Leute krass businessmäßig unterwegs sind in der Yoga-Welt. Mhm. Nicht als Ärsche, sondern einfach mit klaren Vorstellungen davon, wie Kooperationen zum Beispiel aussehen sollen und sowas, weil ich bin keine Freundin von, wir sollten ja alles verschenken und alle sind lieb miteinander, weil das funktioniert nicht. Und wir haben in der Yoga-Welt genau die gleichen Schwierigkeiten wie in allen anderen Bereichen auch, vielleicht sogar noch ein paar mehr.
Was war so deine größte Herausforderung bislang?
Wie meinst du das jetzt auf...
Gerade in der Yoga-Business-Welt. Habe ich mich nur gerade gefragt. So.
Was war meine größte Herausforderung? Ich glaube, es gibt gar nicht so richtig eine größte Herausforderung, die jetzt speziell das Business angeht. Am Anfang war es vielleicht, ich meine, wir haben ja für Glucky Go Happy 2013 gegründet. Mhm. Da ging es tatsächlich noch darum, Geld für unsere Leistung zu verlangen. Also auch zu sagen so, nee, ich kann das jetzt mal nicht eben mal kurz teilen, weil wir uns vor 3 Jahren mal in einem Yoga-Studio Hallo gesagt haben oder so. Also da sehr klar zu sein, auch mit dem, was meine geschäftliche Leistung einfach ist, weil klar, ich meine, natürlich kann theoretisch alles leicht mal schnell eben teilen. Mhm. Aber da für mich eine innere Klarheit zu finden, dass das auch okay ist, dann irgendwie zu sagen, nö, das mache ich oder ja, das mache ich irgendwie gerne und da auch genau die Balance zu finden zwischen, ich meine, ich möchte trotzdem irgendwie Freunde und Freundinnen unterstützen, aber es sind halt irgendwie nicht alles meine Freunde und Freundinnen, nur weil ich die halt mal getroffen habe irgendwo. Ja. Da wirklich auch bei mir zu bleiben und nicht das Gefühl zu haben, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht mache, dann hat mich keiner mehr lieb. Also das ist dann so ein persönliches Thema auch, was dann bei mir schon leicht angesprochen wird.
Ist das auch dein Thema? Das ist auch mein Thema.
Ist das nicht irgendwie das Thema von uns allen? Von vielen?
Vielleicht, ja. Und dann drückt es sich in immer unterschiedlichen Ausprägungen aus.
Ja. Man kann ein bisschen lernen, immer besser zu sich zu stehen. Und wenn man dann merkt, dass die Leute einen trotzdem noch mögen, oft sogar noch viel mehr, und man sich den ganzen Streit rundherum spart, dann hilft das natürlich in der persönlichen Weiterentwicklung.
Ja, wenn man einfach klar kommuniziert, und das tust du ja. Du hast gerade gesagt, dass das Yoga ein Auffang, dass der Yoga, für mich hört sich das immer komisch an, der Yoga zu sagen, für dich auch?
Ich weiß auch nicht, heißt es der Yoga? Für mich ist es
Es heißt der Yoga eigentlich grammatikalisch. Und es ist, für mich hört sich aber das Yoga immer richtig grammatikalisch richtiger an, deshalb habe ich immer Schwierigkeiten damit.
Ich finde auch das besser, weil es neutral ist. Der sind wir ja schon wieder männlich unterwegs. Und
wir entscheiden einfach, wir sagen jetzt einfach
konsequent. Ist ja Sanskrit, also
haben wir gar nicht. Das ist so ein Neutraum.
Aber ich kann nicht genug gut Sanskrit, um das zu beurteilen, ob man das jetzt irgendwie mit das oder der übersetzen kann.
Und du sagtest gerade auf jeden Fall, das Yoga ist auch eine Art Auffangbecken, oder es ist halt, es kommen einfach auch Menschen dahin, die es nötig haben. Und du hast ja auch dann sehr intensiv dazu gefunden. Inwiefern hattest du das denn nötig?
Das Interessante beim Yoga, ich finde,
die Geschichte erzähl die ganzen Geheimnisse, Rebecca. Wir wollen die Details.
Diese Geschichte trifft auf mich nicht zu, wie ich gerade. Nee, also vielleicht schon, vielleicht kann ich das nur einfach selber nicht sehen, weil es um mich geht. Ich habe nicht diese Story, ich war so überlastet in der bösen Medienarbeitswelt und dann habe ich Yoga gefunden und meine wahre Berufung, so war das bei mir einfach nicht. Ich bin halt mit, ich weiß nicht, war Anfang 20, ist jetzt fast 15 Jahre her, habe ich in Berlin ein Praktikum gemacht bei einem Plattenlabel. Mhm. War irgendwie echt viel im Nachtleben unterwegs und habe gekellnert in einem Restaurant und so. Und mein Arbeitskollege damals hat dann gesagt, ey, Rebecca, ich gehe mal da zum Yoga zu der und der, die ist total cool, komm doch mal mit. Und dann bin ich da halt einfach mal mitgegangen, weil ich dachte, ah ja, stimmt, Yoga machen die jetzt ja alle. Ich fand es irgendwie eher nicht so spannend, aber dachte, ich probiere das mal aus. Und dann fand ich es halt einfach voll geil und bin dabei geblieben.
Direkt in der ersten Stunde?
Bitte?
Direkt in der ersten Stunde? Fandest du super?
Ja. Also das war dann natürlich, ich bin dann am Anfang dann halt so einmal die Woche hin, vielleicht auch mal eine Woche nicht, wenn es halt gerade diesen Kurs gab, da sah die Yoga-Landschaft ja noch ganz anders aus. Also es war damals in Berlin und dann war das Praktikum zu Ende, dann bin ich wieder zurück nach München und habe dann da auf einer relativ regelmäßigen Basis weitergemacht und es wurde dann schon einfach eine regelmäßige Praxis im Yoga-Studio und das erstmal viele Jahre auch. Und das, was ich irgendwie im Nachhinein interessant fand, dass ich eine meiner ersten Yoga-Lehrerin gefragt habe, wie das denn eigentlich mit dem Sequencing funktioniert, weil ich wollte halt dann zu Hause oder im Park oder so üben, wenn halt kein Kurs war. Die meinte, sie sollen uns doch mal sagen, wie das so funktioniert, wie wir so eine Yoga-Klasse aufbauen. Und dann hat die gelacht und hat gesagt, da musst du eine Yoga-Lehrer-Ausbildung machen. Und ich dachte mir so, oh, Augenroll, ich muss gleich eine Yoga-Lehrer-Ausbildung machen. Ich will ja noch ein bisschen wissen, wie man diese Übungen da zusammensetzt. Weiß ich jetzt natürlich auch besser, dass Sequencing eine sehr hohe Kunst ist. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir damals dann schon gedacht, na gut, dann mache ich das irgendwann mal. Aber da war auch der Trend noch nicht so, dass man einfach sofort eine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht hat. Mhm. Und ich habe halt dann einfach nochmal jahrelang weitergeübt und habe mich ganz, ganz viel einfach in der Szene umgeguckt. Und am Anfang war das für mich einfach, mir hat es einfach voll Spaß gemacht. Das war auch so, jetzt mal, ich sage jetzt einfach mal sportlich gesehen, fand ich das cool. Ich hatte endlich was, was ich Bock hatte, regelmäßig zu machen. Und irgendwie den Effekt auf den Geist fand ich auch ganz gut. Und so bin ich nach und nach einfach immer mehr reingekommen, habe mich einfach total dafür interessiert. Und ja, irgendwann war die Yoga-Lehrer-Ausbildung und den Rest kennen ja die meisten.
Und was hat das mit dir innerlich gemacht? Also, weil es verändert ja, du kannst ja gar nichts dagegen tun. Ich finde eigentlich, Yoga macht was mit dir. Wie würdest du sagen, wie dich das verändert hat in den letzten Jahren?
Das kann ich irgendwie nicht sagen, weil es gibt ja kein Leben ohne Yoga. Es gibt Phasen.
Nein, ich meine davor, also bevor du es entdeckt hattest.
Naja, da war ich halt irgendwie, also klar, ich meine, Partyleben fadete über die Jahre aus oder immer mehr aus. Yoga wurde mehr, also da ist so ein Shift passiert, aber ich meine, es ist natürlich auch ein Shift, der in meinen späten 20ern passiert ist, was, glaube ich, auch irgendwie ein Alter ist, in dem das halt passiert. Mhm. Was ich vielleicht, ich kann es vielleicht anders beantworten, ich kann nicht wirklich sagen, was Yoga in meinem Leben gemacht hat. Ich kann jetzt im Nachhinein ganz gut verstehen, dass ich in Krisen tatsächlich plötzlich die Yoga-Philosophie anders verstehen konnte. Mhm. Also, dass es gar nicht so sehr war, ah, okay, ich habe irgendwie was gelernt, philosophisch, was ich jetzt halt interessant finde und das wende ich jetzt auf mein Leben an, sondern das war sowas, ich finde das interessant, ich finde halt einfach Philosophie, Literatur und so weiter, sowas habe ich auch studiert, das finde ich insgesamt spannend und dann, naja, einfach in richtig, ich weiß nicht, als ich meinen Sohn verloren habe in der Zeit, also da hat mir diese Idee von Hingabe oder Hingabe an das Göttliche, an das große Ganze irgendwie wirklich geholfen, durch die Zeit zu kommen oder auch jetzt hier mit Corona sich plötzlich zu überlegen, so zum Beispiel Yoga Chitta Vritti Nirodha, also Yoga entsteht dann, wenn der Geist ruhig ist und wir alle merken, glaube ich, gerade, wie sauschwer das ist, diesen Geist irgendwie auch nur mal so ein Sekündchen irgendwie zur Ruhe zu bringen und innerlich wieder ruhig zu werden und plötzlich verstehe ich viel mehr, was ich da über die Jahre an Fundament entwickelt habe.
Ich kann das aus dem Tantra, kann ich das, erlebe ich das auch so. Also wir haben, die Yoga-Sutren sind für uns ja nicht wichtig, also die existieren einfach nicht. beziehungsweise steht sogar auch konträr dazu teilweise. Wobei, ich finde, ich möchte jetzt nicht zu tief einsteigen, weil das wird dann jetzt sonst sehr nerdig, aber ich finde, manchmal ist es so das gleiche, teilweise das gleiche Ziel, einfach nur mit unterschiedlichen Mitteln und einfach einer unterschiedlichen Sichtweise dahinter. Aber im Tantra sind jetzt die Yoga-Sutren an sich einfach irrelevant. Aber ich merke halt, wie die Praxis, die, also in meiner Linie, gibt es so drei Elemente, das ist Körper und damit ist jetzt gar nicht Asana gemeint, sondern halt so das Sichtbare, Puja oder Niyasas. Kennst du Niyasas?
Körper.
Und damit auch Gottheiten im Körper. Das sind so, das hat so abgefahrene Techniken einfach. Also alles, was sichtbar ist. Dann die nicht konzeptionelle Meditation, wo ich sagen würde, dass es da auch einfach Überschneidung gibt. Und dann aber auch die Selbstreflexion. Also in meiner Linie sind das so die drei Bausteine. Und ich hatte, darüber habe ich jetzt auch gerade geschrieben, ich hatte vorgestern ein Erlebnis, wo ich eine Supermarktverkäuferin so zur Sau gemacht habe. Das ist mir so unangenehm. Ich hatte vorher halt eine virtuelle Gesellschafter-Telefonkonferenz und wir haben halt diskutiert, wie wir jetzt in Krisenzeiten unsere Firma und damit auch die Mitarbeiter sichern können und retten können. Und meine Yoga-Einnahmen sind alle schon eingebrochen und die machen den Großteil aus. Also die PR macht hier so meine Basics, die Wohnung, die Rente, Krankenversicherung, mein Auto, mein Handy und ein bisschen Geld für Lebensmittel. Ne, mehr kommt dabei jetzt nicht weiter rum. Und der Rest macht halt eben Yoga und das ist dann halt alles, dass es jetzt alles so weggebrochen ist. Es hat mir solche Angst gemacht und mit diesem großen Angstgefühl bin ich einkaufen gegangen und hatte einen total unnötigen Streit wegen Cherrytomaten, weil ich der festen Überzeugung war, dass die 1,99 kosten und nicht 2,99. Und dann habe ich diese arme Frau so fertig gemacht und habe mich, und ich hatte Unrecht. Die haben 2,99 gekostet. Und, ja, ich bin auch danach hingegangen, habe mich entschuldigt und da habe ich mich dann auch hingesetzt und habe gedacht, Sandra, was soll denn dein Leben bestimmen? Wie möchtest du denn in Zeiten der Angst? Und ich habe gerade einfach Angst. Ich kann meditieren, ich kann ein bisschen Asana machen, ich liebe ja twerken, ich kann twerken durch die Wohnung rumrennen, aber ich habe einfach Angst. Und sich damit hinzusetzen und die Angst nicht wegzuschicken, sondern zu schauen, warum hast du Angst? Und soll die Angst denn dich bestimmen? Schaltest du auf Reptilien-Stammhirn um und auf Überleben? Oder möchtest du trotzdem Werte wie Mitgefühl leben und Liebe, dass die Liebe dich halt eben leitet? Und das hat mir eine so große Erleichterung gestern gebracht. Und dafür bin ich total dankbar, dass ich einfach mit dem Tantra, weil du dich so auseinander nimmst in der Selbstreflexion. Und ich mache das jetzt seit Jahren, jeden Tag, dass man gleichzeitig gerade in so engen Situationen wie Angst dann doch die Freiheit findet. Und das finde ich einfach großartig. Das war jetzt eine große Liebeserklärung an die Philosophie. Aber das ist halt auch genau mein Thema und ich hab da jetzt gerade so mitgefühlt.
Ja, das ist so, also bei mir ist es tatsächlich, glaube ich, der Körper, der mir hilft, wieder klarzukommen. Also ich kann übrigens total gut verstehen, was du, das, also natürlich im Moment gerade eine Supermarktkassiererin anzukacken, ist so ungefähr das echt Fieseste, was man bringen kann.
Ich habe mich auch entschuldigt, weißt du, was ich heute gemacht habe? Ja. Ich war heute noch einkaufen und dann habe ich den so Pralinen gekauft, den Verkäuferin, und dann habe ich denen die Pralinen geschenkt und habe dann gesagt, vielen Dank, dass Sie hier uns das Einkaufen ermöglichen.
Ja, genau. Also ich überlege auch die ganze Zeit so, was ich mal irgendwie den Leuten im Bioladen irgendwie so vorbeibringen kann oder so. Und ich habe dann auch, also ich kann auch deine Ängste natürlich total verstehen, weil für mich gibt's interessanterweise so ein, auf der einen Seite fast so eine Sehnsucht, wie dass diese scheiß kapitalistische Welt endlich mal zusammenbricht und wir einen wirklichen Systemwandel irgendwie kriegen und wenn es dafür so ein Virus braucht. Und auf der anderen Seite ist halt die totale Panik vor, scheiße, ich muss auch, ich habe nicht mehr genug Geld, meine ganzen Leute zu bezahlen und so weiter und so fort. Und dann denke ich mir auch wieder, Moment mal, so auf welchem hohen Ross sitzen wir denn hier eigentlich? Und das dann auch mal wieder, mir hilft das dann schon auch, das in Relation zu setzen. Und ich habe letztens irgendwo im RBB eine Sendung gesehen, wo über die Arche berichtet wurde, was eine Initiative ist, die in so Randbezirken von Berlin, wo Menschen weniger Geld leben, dass die jetzt halt einfach keine warmen Mittagessen mehr kriegen. Da gibt's nun mal kostenloses warmes Mittagessen irgendwie für Kinder, für Familien, die sich das nicht so leisten können, wenn halt gerade am Monatsende das Geld schon knapp ist oder nicht mehr da ist und die billigen Konserven oder so alle ausverkauft sind, weil die Leute haben es, dann wo ich mir denkst, okay, fuck, wenn du gerade irgendwie zu Hause sitzt und nicht mehr weißt, wie du deinen Kindern Essen geben sollst und ich sitze hier irgendwie in meiner 90 Quadratmeter Altbauwohnung und mein größtes Problem ist, dass ich nur noch 5 Rollen Klopapier zu Hause habe, dann, das hat mir irgendwie auch echt nochmal wirklich geholfen und dann eben zu sagen, hey, ich kann mir hier so ein Online-Yoga anmachen, geiles Online-Yoga-Streaming, was es jetzt von überall gibt und kann irgendwie wieder klarkommen und schwupp geht's mir irgendwie besser und da kriege ich dann plötzlich ganz große Dankbarkeit für alles, was so ist.
Ich habe auch gestern entgegen meiner Angst da also 300 Euro sind ja nicht so viel, aber ich das habe ich auch gestern gepostet, das haben auch ganz viele geantwortet. Diese 300 Euro nehme ich von meinen Ersparnissen und kaufe dafür Online-Klassen oder einfach so Klassen von Studios, falls sie keine Online-Streaming-Geschichten machen. Einfach und das verteile ich. Und dann habe ich halt gefragt, ob Leute sollten mir ihre Studios schicken. Weil ich glaube, also die Angst ist gut, es ist ja auch, es zeigt dir ja, in welcher was so deine Parameter sind, in denen du dich bewegst und du überlegst auch, es ist ja sinnvoll, Angst zu haben, damit du dein Überleben sicherst, aber sie darf dich halt nicht komplett bestimmen. Und deshalb das ist irgendwie total wichtig, auch entgegen meiner Angst alles zu verlieren, weil ich habe tierische Angst. Ich weiß nicht, woher das kommt, doch ich weiß natürlich, woher das kommt, aber es ist halt, es ist extrem, dass ich die Angst habe, alles zu verlieren, mittellos dazustehen und ich bin ja auch allein lebend, so dass ich einfach, dass ich mit den zwei Hunden im Auto schlafen muss oder so. Keine Ahnung, es ist halt wirklich ein großes Sicherheitsbedürfnis da.
Ja, weißt du, und ich glaube, das finde ich ganz interessant, dass beides Frauen wie wir beide, die beide, glaube ich, Macherinnen sind.
Ja.
Und so, ich meine, wir rocken unser Business, wir machen unser Yoga, wir haben irgendwie Leute, die mit uns gemeinsam die Businesses rocken und so. Und ausgerechnet wir, die eigentlich alle Voraussetzungen haben, irgendwie auch durch solche Zeiten gut durchzukommen, haben total Angst. Und ich finde das schon auch in Terms of Selbstbeobachtung spannend, weil ich sehe schon, okay, wie ich hier zum Teil reagiere, das hat gar nichts damit zu tun, was irgendwie real los ist oder so, sondern wie du auch sagst, du weißt schon, woher das kommt. Ich weiß schon auch, woher das kommt.
Ja, oder die Tomateneskalation.
Genau, also das einfach, und ich meine, das sind halt irgendwelche persönlichen Themen, die in meiner Familie liegen, in dem, wie ich aufgewachsen bin, dass es für mich vielleicht nur so ein, okay, entweder ich gehe komplett drauf oder alles ist gut, gibt und dass es dann wenig dazwischen gibt und so. Und das ist auch, finde ich jetzt mal, auch aus einer yogischen Sicht ganz interessant zu gucken, okay, was geht denn da gerade eigentlich bei mir ab? Oder tantrisch wahrscheinlich auch, wenn Selbstbeobachtung dazugehört.
Ja, total.
Dass man das auch ganz gut nutzen kann und das nicht so ins Außen zu projizieren und zu gucken, was wird denn da eigentlich gerade in mir angesprochen und warum eigentlich? Das glaubst du mir schon.
Was hilft dir denn, wie bringst du Leichtigkeit gerade in dein Leben? Weil ich finde, das ist, das dürfen wir nicht vergessen. Ich habe überlegt, was man jetzt so machen kann und jetzt selber irgendwie aktiv zu werden und alles irgendwie online anzubieten über Patreon oder Online-Seminare. Es fühlt sich für mich gerade noch nicht so richtig an, weil ich glaube, ich auch einfach so viel gehasselt habe irgendwie in den letzten Jahren. Und ich glaube, das haben wir auch alle, oder? Also die ganze Welt war so in, ich habe das Gefühl gehabt, es dreht sich immer schneller, 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 auch im Yoga. Jeder wollte irgendwie, weiß ich nicht, bestimmte Ziele erreichen. Und jetzt gerade bin ich so, ich habe erst gedacht, es ist Schockstarre, aber ich glaube, es ist so eine Stille, die ich jetzt einfach auch brauche, um dann halt zu gucken, was mache ich daraus? Und ich habe gar nicht das Bedürfnis, jetzt gerade so wahnsinnig aktiv zu sein. Ich habe aber überlegt, was ich machen kann, weil ich das Bedürfnis habe, so viel, und das war vorher auch schon vor Corona war das da, ich habe das Bedürfnis, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich möchte irgendwie weitergeben, ich möchte Sachen kostenlos machen und ich habe überlegt, was ich denn jetzt hineingeben kann. Und ich finde, lustige Sachen schreiben. Zum Beispiel. So richtig lustige Posts, viel witzige Memes irgendwie teilen auf Instagram. Einfach, damit wir das Lachen in diesen Zeiten nicht verlieren. Ich glaube, dass Humor dich durch so viele Situationen trägt und dass Leichtigkeit immer da sein darf. Was meinst du und was ist, wie bringst du Leichtigkeit und Lachen gerade in dein Leben?
Leichtigkeit ist leider, also vielleicht wirkt es manchmal von außen anders, aber Leichtigkeit ist jetzt nicht eine Eigenschaft, die bei mir so völlig natürlich immer dabei ist. Manchmal, also in manchen Bereichen ja.
Ja.
Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, Leichtigkeit passiert bei mir zum Teil auch, weil ich mir denke, naja, das Schlimmste habe ich sowieso schon erlebt. Ich habe mein Kind verloren und was soll mir sonst noch passieren?
Ja.
Und also wirklich diese Relation hilft und ich gebe dir voll recht, wir müssen unbedingt geile Sachen teilen, also irgendwie, und das ist auch das, wo ich mir denke, so hey, ich habe ein Online-Produkt oder eigentlich zwei Online-Produkte mit dem Heiligen Wimmern eben und Vergleiche Go Happy, dass ich mir denke, so ich werde auf jeden Fall auch über andere Themen weiter berichten, die Leute sollen Futter kriegen für ihre Köpfe, lustige Memes finde ich ja sowieso immer gut, könnte ich den ganzen Tag machen.
Ja. Wenn die Folge rauskommt, können wir so unser Best-of in die Stories packen, oder?
Oh. Da habe ich aber manche Sachen, die ich ja wirklich immer nur so, die ich immer nur so unter der Hand schicke.
Ja, nee. Aber, die holen wir jetzt alle raus, Rebecca.
Okay. Aber, genau, was ich total wichtig finde, ich finde es auch, ich finde geben ganz wichtig, ich finde es total wichtig, es nicht zu sagen, okay, wir hauen jetzt irgendwie alles umsonst raus, weil wir hatten auch ganz am Anfang den Impuls, wir machen jetzt Yoga-Klassen für alle Leute, dass die umsonst jetzt zu Hause üben können, weil das kam halt aus so einem, was ich auch übrigens auch in der Szene gesehen habe, was total super war, dieses, hey, wir halten jetzt zusammen und kann ich dir irgendwie helfen und so. Und ich bin noch ein bisschen skeptisch mit diesem, kann ich dir irgendwie helfen, ob das sich alles so lange hält. Ich hoffe, dass es ist, weil ich beobachte da gerade wirklich auch schöne Dinge, wie sich Leute gegenseitig unterstützen. Wir haben jetzt gesagt, wir machen jetzt quasi, wir haben ja schon zwei Online-Programme und haben ja schon seit langem vor, da auch mehr, also wir wollen eigentlich ewig schon unabhängiger von externen Partnern und Partnerinnen werden, die uns halt für Advertorials oder so bezahlen und wollen mehr eigene Produkte machen, aber es ist natürlich auch immer so ein großes Projekt, das dann hinten runterfällt. Das heißt, wir haben jetzt relativ schnell reagiert und angefangen jetzt so kleine und ein bisschen größere Online-Yoga-Klassen irgendwie zu produzieren oder Meditationen und so und die halt für Geld, aber für jetzt nicht allzu viel Geld halt zu verkaufen, auch im Gegensatz jetzt zu Streaming-Klassen. Solche Sachen machen wir und also irgendwie vom Verklag Ego Happy Team und von der Redaktion und vielleicht gibt es dann hier und da noch ein paar Specials. Ich meine, das muss sich jetzt gerade so entwickeln und ehrlich gesagt, also den Hustle, den du beschrieben hast, den kenne ich von mir auch sehr gut, dass ich quasi, wenn ich merke, so, oh, jetzt wird's eng, dann fange ich an, okay, jetzt reißen wir das Ruder rum und marschieren los und machen das und das und das. Ich bin dann da zwar echt effektiv damit, aber oft geht's mir dabei nicht so gut. Und das, was du beschreibst gerade mit erstmal dich noch zurückzuhalten und es fühlt sich irgendwie falsch an, jetzt so zack, boom, alles rauszuhauen, ist, glaube ich.
Ich habe gar nicht die Kraft dafür, weißt du? Ja. Das ist einfach, gerade sind andere Dinge bei mir so wichtig. Ich überlege generell, wie es weitergeht, weil ich bei einem Lehrer die Möglichkeit habe, zu einem weiblichen Acharya, und davon gibt es irgendwie echt nicht viele, ausgebildet zu werden. Und mein Weg ist, glaube ich, ein innerer Weg, und ich bin auch so speziell geworden in meinen Angeboten sozusagen.
Ja.
Ja.
Go for it, würde ich sagen.
Ja, total. Also, und ich bin lieber mit ganz wenig Geld gerade zufrieden. Und als da jetzt ganz viel zu machen. Aber ich finde es großartig, dass es das bei euch gibt.
Ja, wir wollen natürlich auch.
Vielleicht gibt es ja auch was.
Ja, ich bitte darum. Eben, genau. Also, und ich glaube auch, wir haben jetzt beschlossen, wir machen jetzt so einen kleinen Kick-off, so. Und dann setzen wir uns auch erstmal hin und atmen tief durch und überlegen, wie kann das jetzt irgendwie weitergehen. Und gerade ehrlich gesagt, ich hatte gestern, Sheila ist meine Mitarbeiterin, die auch mit des Quarantäne-Buddy geworden ist sozusagen, weil also sie und mein Freund quasi gerade die einzigen Personen sind, mit denen ich wirklich Kontakt habe. Mhm. Und wir hatten einfach so einen lustigen Tag gestern. Und haben uns dermaßen über uns selbst schlapp gelacht, wie wir da irgendwie wie Blüdi und Blüdi nebeneinander auf der Yogamatte und mit unserer, weiß nicht, wir mussten dann das Handy für die Kameraaufnahme am Stativ mit Klebeband ankleben und irgendwie Selfie-Stick, Kopfhörer, Aufnahmegerät, Klebeband, Stativ, also es war wirklich alles total so improvisiert, und aber es war, wir hatten so viel Spaß, und ich hoffe, dass das dann irgendwie auch über die Videos irgendwie rüberkommt und die Leute halt Bock drauf haben, weil guten Unterricht machen wir.
Ja, bestimmt, bestimmt. Ich freue mich schon drauf. Ich kaufe die.
Ja, du kriegst die. Weißt doch, die Balance zwischen Schenken und Liegen. Naja. Ja.
Irgendwie ist das, ich gucke gerade mal, wie spät es ist. Irgendwie ist es so ein schöner Abschluss gerade, oder?
Ja, irgendwie schon. Und ich glaube auch, vielleicht sind es auch die Zeiten, wo es gar nicht so arg viel mehr zu sagen gibt. Ich weiß es gerade nicht, was ich sonst noch sagen könnte. Außer, dass ich froh bin, dass wir uns kurz gesehen haben hier über den Bildschirm. Das fand ich richtig gut.
Das fand ich auch richtig gut. Das machen wir gleich nochmal. Ja. Ich finde es so schön, dass wir mit einem Lachen aufhören. Weil ich sitze hier mit einem ganz fetten Lächeln und Sonne im Bauch und im Herzen.
Stimmt auch. Und das Sonne auch nur im Bauch, leider nicht ins Fenster rein. Aber.
Aber es kommt noch. Rebecca, danke dir für das Gespräch. Ich werde alle Links in die Shownotes packen und natürlich auch noch posten. Möchtest du sonst noch mal ganz kurz die Website sagen, wo wir dich und das alles finden können?
Also ihr könnt auf jeden Fall alle Inhalte immer auf verglackigauhappy.de finden und meinen Podcast, der heißt Heiliger Bimbam, den findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Die Webseite für die Online-Programme ist ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, wir haben eine gute Landingpage auf verglackigauhappy.de/Online-Kurs. Ja, ich schicke dir die lieber nochmal per Mail.
Und dann wird's geteilt. Rebecca, danke schön.
Danke, Sandra.
Danke. Tschüss.
Das war eine Folge von House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mein Name ist Sandra von Zabianski. Ich freue mich riesig, dass du zugehört hast, mir deine Zeit geschenkt hast, dass du zu Gast warst im House of Grace. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann folge ihm doch vielleicht auf Spotify oder Apple Podcast oder hinterlasse auch eine Bewertung da in den Kommentaren. Freue mich über alles, auch die negativen. Na gut, über die negativen nicht ganz so. Aber auch die sind wichtig. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Regie und Schnitt macht wie immer Sebastian Schmidt, seines Zeichens Nature Coach, und unter Sebastian Schmidt_Nature Coach bei Instagram zu finden. Alles Liebe.